Viertens, vierter Punkt über die Sklaven. Ein Sklave handelt im Namen seines Herrn. Das lesen wir zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 17. Kolosser 3, Vers 17. Da heißt es, alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, tut alles im Namen des Herrn, Jesus. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Im Namen des Herrn handeln heißt im Auftrag des Herrn handeln. Wenn ich im Namen von jemandem zur Bank gehe mit seinem Bankkärtchen, dann gehe ich im Auftrag von dem anderen zur Bank und der Bankbeamte, Bankangestellte gibt mir das Geld, wie wenn ich der andere wäre, der mich geschickt hat. Also wenn man geschickt wird, dann handelt man im Namen des Herrn. Wenn die Mama dich schickt, um Milch zu holen, beim Bauern oder sonst wo, dann kommst du dorthin und kommst im Namen der Familie, Namen deiner Mama und sagst, ich will jetzt die Milch. Und die geben die Milch und die schreiben das auf, was sie dann, die Mama dann bezahlen muss. Ja, aber die geben die Milch, ja, du kommst im Namen der Mama. Und so ist es, also im Namen, der Sklave handelt im Namen des Herrn, im Auftrag, in Übereinstimmung mit dem Auftrag des Herrn. Das setzt, dieser Vers übrigens hier, setzt voraus, dass dieser Herr, der Herr über alles ist, was ich tue. Wenn Paulus hier sagt zu den Christen, alles, was ihr tut, im Wort, also im Reden oder im Werk mit der Hand, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, dann setzt das voraus, dass dieser Herr über alles Herr ist und er hat seine Vorstellungen über alles, was ich tue. Das heißt, ich überlege mir, heute habe ich Sonntagnachmittag, was tue ich denn heute? Nein, da sage ich, Herr, ich habe heute Sonntagnachmittag, was hast du vor heute? Ich habe frei für dich. Eine Schwester, das hat mir so gefallen, eine Schwester, ich war damals auch noch recht jung und sie sagte, ja, wenn man ledig bleibt, dann ist man frei, dann kann man tun, was man, und dann hat sie gestoppt. Sie wollte sagen, dann kann man tun, was man will. Und dann hat sie sich verbessert. Da kann man tun, was der Herr will. Da kann man tun, was der Herr will. Ja. Da ist man frei. Ja. Ich darf immer tun, was der Herr will. Der Herr hat mich in seinen Dienst gestellt und ich darf jetzt ihm dienen. Also der Herr hat seine Vorstellungen. Wenn der Herr Jesus, mein Herr, über alles seine Vorstellungen hat und wenn er mich beauftragt, alles in seinem Namen zu tun, dann liegt es also nicht bei meinem Belieben und bei meiner Lust und Laune und meinem Geschmack, was ich tue und wie ich tue, wie ich handeln werde, sondern bei ihm. Und dann frage ich ihn, Herr, was ist jetzt dran? Herr, ich habe 50 Jahre vor mir oder vielleicht weniger. Also du weißt es, wie viele Jahre ich noch vor mir habe. Herr, ich habe so viele Jahre vor mir, die gehören alle dir. Was ist jetzt dran? Herr, fülle meinen Tag, dass er dir Früchte bringe. Sie kennen das Lied? O Heiland, fülle meinen Tag, dass er dir Früchte bringe. Du kannst ihn jetzt füllen. Und dann freuen wir uns, weil dann entsteht Frucht für die Ewigkeit. Dann muss ich nicht selber etwas aus dem eigenen Fleisch heraus produzieren. Also gerade dort, wo wir auch denken, da habe ich jetzt Freizonen, ich kann handeln, wie ich will, gerade dann muss ich daran denken, Herr, jetzt kann ich handeln, wie du willst. Was ist jetzt dran? Manchmal ist unsere Zeit schon geplant. Morgen ist Schule für euch Kinder, oder? Schon geplant. Aber du kannst sagen, Herr, jetzt möchte ich so da sein in der Schule, so wie du willst. Ich möchte so ein Licht sein für dich, Herr Jesus. Ich möchte gehorsam sein in der Schule und möchte das lernen, was du willst, dass ich lerne. Und der Herr will, dass ich lerne. Zum Glück will er das. Sonst würde ich dumm bleiben. Fünftens, ein Sklave lebt und stirbt seinem Herrn. Der hat nichts anderes im Sinne als seinen Herrn. In Römer 14, Vers 7 lesen wir, Römer 14, Vers 7, keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst, denn Beides. Wenn wir leben, leben wir dem Herrn. Und auch wenn wir sterben, sterben wir dem Herrn. Also, wenn wir leben und auch wenn wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn hierzu starb Christus und stand wieder auf und lebte, damit er über Tote und Lebende Herr sei. Also der Herr Jesus ist gerade dafür gestorben, damit er heute über mich regieren kann und mir mich leiten kann und sagt, so, jetzt darf ich dein Leben in die Hand nehmen und durch dich wirken. Und du stellst dich mir zur Verfügung. Also ein Sklave hat keine eigenen Pläne für sein Leben und für sein Tun und Treiben, für sein Dienen. Ein Sklave ist nicht, der hat keine eigenen Vorstellungen. Es ist nicht so im Haus, dass da ist der Herr und da ist der Sklave und der Herr sagt zum Sklaven, so Sklave, du gehst jetzt Schuhe putzen, da sagt der Sklave, nein Herr, ich habe eine bessere Idee, ich gehe jetzt einkaufen. Sagt er, nein, jetzt gehst du Schuhe putzen. Das kommt dem Sklaven gar nicht in den Sinn, einen anderen Dienst zu tun, der tut den Dienst, den der Herr ihm angeschafft hat. Also ein Diener, ein Herr, ein Sklave Jesu Christi, der hat keine eigenen Vorstellungen vom Dienen. Ich habe früher oft gedacht, wenn ich jetzt dem Herrn dienen werde, dann mache ich, was mache ich denn für den Herrn? Da habe ich überlegt, ja, ich mache das oder jenes oder dieses. Und ich habe mir so meine Pläne gemacht und habe mir mein Leben, so in meinen Gedanken, mein Leben zurechtgezimmert. Der Herr hat ganz was anderes vorgehabt. Ich habe mir nie gedacht, nie im Leben, dass ich jemals in der Schweiz wohnen werde. Und der Herr schickt mich in die Schweiz. Jetzt bin ich seit 20 Jahren in der Schweiz. Niemals wollte ich in der Schweiz sein. Aber der Herr hat es geführt. Und eins habe ich mir gedacht, in die kalten Länder, da möchte ich nie hin. Sibirien. Wissen Sie, wo ich letztes Jahr war? Sibirien. Aber es war noch schön, es war gar nicht kalt, es war warm, warmes Wetter, haben die Leute gesagt. Also die haben dort gesagt, es sei warm. Ich habe es nicht so warm empfunden, aber die haben gesagt, es ist ein warmer Winter. Also, ein Sklave lebt und stirbt seinem Herrn, hat keine eigenen Vorstellungen von seinem Dienst. Johannes 21, Vers 18. Ich sage dir, Petrus, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich hinbringen, wohin du nicht willst. Petrus, jetzt beginnt ein neues Leben für dich und du wirst jetzt lernen, ein Sklave Jesu Christi zu sein. Und was schreibt Petrus im 2. Petrus 1, Vers 1? Simon Petrus, Sklave Jesu Christi. Das hat er verstanden. Er hat keinen eigenen Wunsch mehr, keine eigenen Vorstellungen. Sklave Jesu Christi. Wer menschengefällig lebt, ist Christi Sklave nicht. Galater 1, Vers 10. Hole ich mir denn jetzt die Zustimmung von Menschen oder von Gott? Suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch menschengefällig wäre, wäre ich Christi Sklave nicht. Wenn ich mich ausrichte nach Menschen und schaue, ob dass ich den Menschen gefalle, dann bin ich nicht Christi Sklave. Ein treuer Sklave predigt nicht das, was die Leute hören wollen. Er predigt das, was der Herr gepredigt haben möchte. Es geht ihm in seinem Verkündigungsdienst nicht darum, fleischliche Gläubige glücklich zu machen, sondern es geht ihm auch nicht darum, den Applaus der anderen zu holen, sondern es geht ihm darum, die Wahrheit zu verkündigen, wie der Herr gesagt hat, die er verkündigen soll. Kolosser 3, Vers 23, alles, was immer ihr tut, verrichtet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Kolosser 3, Vers 23. Alles dem Herrn, nicht den Menschen. Wir stehen vor dem Herrn. Also der Sklave Jesu Christi hat seine Haltung abgelegt, gerne von anderen gelobt zu werden und nach der Meinung gefragt zu werden und gestreichelt zu werden. Nein, er dient einfach dem Herrn. Ich weiß, es ist ein Prozess und das lernen wir, aber der Herr nimmt uns in die Schule und sagt, komm, du musst jetzt mir gehorchen, du musst jetzt lernen, mir zu gehorchen. Ich tue mir sehr schwer, mit Menschen zu reden, die ich noch nicht kenne. Ich tue mir sehr schwer, mit im Zug oder irgendwo, wo Leute sind, wo ich keinen direkten Kontakt habe, so schnell ins Gespräch zu kommen. Es gibt Leute, die können das so schnell, die haben gleich mit allen Menschen Kontakt. Und ich tue mir da sehr schwer. Und einmal war es so, da hat der Herr mir, ich war am Strand, es war im Frühling, wir waren da am Strand in Italien. Und der Herr hat, ich bin ein bisschen so joggen gegangen, am Morgen um 6:30, es waren keine Leute da, fast keine Leute. Und ich hatte das Thema, über das ich gerade gedacht habe, während mein Jogginglauf, das war Gehorsam. Und ich habe mit dem Herrn gesprochen, Herr, ich möchte das lernen, Gehorsam, hilf mir dabei. Und dann kommt der Gedanke, ja, dort vorne ist ein Mensch, lauf zu dem Menschen und sprich mit ihm. Also es war keine Stimme vom Himmel, einfach der Gedanke, ja. Und dann sage ich, also gut, Herr, aber bitte hilf mir, ich kann es nicht gut. Also gut, dann laufe ich zu dem hin, sage, guten Morgen. Die reden dort alle Deutsch in Italien, am Strand jedenfalls. Und der hat mir dann geantwortet. Und wir kamen ein bisschen ins Gespräch. Ja, ich sagte dann, es ist so herrlich still heute Morgen. Da kann man richtig schön beten. Hat er mich ein bisschen angeschaut. Und dann hat er gesagt, ja, es war mir irgendwie peinlich. Irgendwie war ein bisschen schwierig, mit ihm zu reden. Aber er hält nicht so viel von Religion und so. Und irgendwie, aber vielleicht treffen wir uns morgen wieder. Auf Wiedersehen, habe ich gemerkt. Also gut, da geht nichts mit Gespräch. Gut, dann laufe ich weiter. Nein, am nächsten Tag laufe ich nochmal um die gleiche Zeit und da geht wieder ein Mann und ich denke, es ist derselbe. Und dann geh hin zu dem Mann und sprich mit ihm. Okay, ich laufe hin, ich merke, es ist ein anderer Mann. Und ich sage, guten Morgen. Es ist ein herrlicher, frischer Morgen wieder. Und sage ihm, da kann man, es ist so still, genießen Sie nicht auch die Stille, da kann man so gut beten. Dann schaut er mich an, beten, die Kirche. Dann hat er von der Kirche was geredet. Und dann, wir haben ein bisschen geplaudert, er hat mich ein bisschen gefragt, was ich mache hier und ich habe ihn gefragt. Aber es gab kein richtiges Gespräch. Na gut, vielleicht treffen wir uns morgen wieder. Und am nächsten Morgen laufe ich wieder. Um die gleiche Zeit sehe ich denselben Mann, laufe ich gleich hin zu ihm, sage ihm wieder einen guten Morgen und dann dreht er sich um und sagt, komm, er sagt zu seiner Frau, komm, der Bibellehrer ist da. Und ich habe ihm erzählt, dass ich ein Bibellehrer bin. Und da kommt die Frau und dann reden wir. Da habe ich ein kleines Neues Testament dabei gehabt, habe ich einen Psalm vorgelesen. Ich sagte, das passt jetzt so gut, habe ich ihn einfach vorgelesen. Und wir hatten dann ein Gespräch, der Mann hat sich bald verabschiedet, hat gesagt, er geht woanders hin. Aber da war die Frau noch da, ältere Frau. Und ich weiß nicht, eins ergab das andere. Ich sprach über den Herrn Jesus, ich sprach über Vergebung, ich sprach über Sünde. Und dann, wir gehen ein bisschen so entlang am Strand und dann merke ich, die Frau weint. Da habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich möchte für Sie beten. Ich habe gemerkt, sie hat ein bisschen erzählt, sie hat Kontakt, ihre Schwester, ihre Tochter hat Kontakt zu Christen, also sie wusste schon einiges von der Bibel. Ich habe gesagt, ich bete für sie, aber sie war ja nicht Christin, diese Frau. Ich bete für sie, gut, habe ich das gemacht, habe für sie gebetet. Kaum war ich fertig mit dem Beten, fällt sie mir um den Hals und bedankt sich 100-mal und ich wusste gar nicht recht, wie mir geschieht, jedenfalls habe mich sehr gefreut und ich habe sie ermutigt, die Bibel zu lesen. Habe sie, dass sie doch auch mit ihrer Tochter, wenn die ohnehin schon Kontakt hat, habe sie einfach ermutigt, die Bibel zu lesen. Und ich habe mich so gefreut, bin nach Hause gegangen und gesagt, siehst du, wenn du nichts gesagt hättest, hättest du einem Menschen nicht helfen können. So hast du einem Menschen ein kleines Stück helfen können auf dem Weg zum Herrn. Ich hatte dann die Idee, ja, soll ich ihr die Adresse verlangen? Und dann sagte ich, nein, ist alles nicht gut. Das ist eine Frau und die hat ja Kontakt mit ihrer Tochter. Lass es so. Und das war auch gut so. Aber einfach, Herr, ich möchte lernen, dir zu gehorchen. Und dann tun sich plötzlich Wege auf und Türen auf für einen Dienst. Sechster Punkt. Ein guter Sklave ist jemand, der seinem Herrn Gewinn einbringt. Sie kennen den Matthäus 25, Vers 14 und 15. Da sagt der Herr Jesus, das Himmelreich ist gleich wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, und er rief seine Sklaven und übergab ihnen seine Habe. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1 Talent. Und dann ist er außer Landes gereist und dann sagt er, handelt, bis dass ich wiederkomme. Arbeitet mit dem Geld, das ich euch gebe, bis dass ich wiederkomme. Und was erwartet der Herr? Der erwartet nicht, dass sie das Geld vergraben irgendwo, sondern er erwartet, dass sie Gewinn machen mit dem Geld. Und dann sagt er, denen, die ihr Gewinn gemacht haben mit dem Geld, dann sagt er, guter Sklave, ei du guter Sklave, komm, geh ein in die Freude deines Herrn. Ein guter Sklave bringt seinem Herrn Gewinn. Ja, wie kann ich dem Herrn Gewinn bringen? Das ist so einfach. Der Herr Jesus vertraut uns an nach unseren Vermögen und sagt, jetzt geh einfach und leb das. Lebe das, arbeite, ich arbeite durch dich und ich schaffe den Gewinn. Ich schaffe die Frucht. Der Herr erwartet, dass jeder das, was er ihm anvertraut hat, so verwendet, dass die Interessen des Herrn gefördert werden. Jedem hat der Herr was anvertraut von uns. Und der Herr erwartet, dass wir die Dinge, die er uns anvertraut haben, dass wir die einsetzen für ihn. Und der Herr hat uns gestellt an einen Platz, genau an dem Platz, wo wir jetzt sind. Und es gibt Leute, die nur du erreichen kannst. Es gibt gewisse Menschen in deiner Umgebung, wo nur du den Zugang hast. Es sind keine anderen Christen, die den Zugang haben zu diesen Leuten wie du. Und da sagt der Herr, bitte, die habe ich dir in den Weg gestellt. Das ist jetzt eine Arbeit für dich. Bezeuge ihnen Christus. Durch dein Leben und durch dein Reden. Ein guter Sklave ist jemand, der seinem Herrn Gewinn bringt. Das hat nichts zu tun mit Krampf. Gar nichts. Ist alles geschenkt. Alles ist Gnade. Alles ist Geschenk. Siebtens. Ein nützlicher Sklave ist jemand, der mehr tut, als man von ihm erwartet. Wo steht das in der Bibel? Lukas 17, Vers 10. Lukas 17, Vers 10. Ein nützlicher Sklave ist jemand, der mehr tut, als man von ihm erwartet. Wir lesen den Vers. Dort ist die Rede von, der Herr Jesus spricht mit den Jüngern und sagt, so auch ihr, oder vielleicht soll ich die ganze Geschichte lesen, dass wir sie uns in Erinnerung rufen. Lukas 17 müssen wir schon ein bisschen früher lesen. Der Herr spricht von einem Mann, Vers 7. Wer von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder Hirtendienst tut, also weidet, wenn der von dem Felde heimkommt, sogleich zu ihm sagen wird, komm her und lege dich zu Tische, sondern wird er nicht zu ihm sagen, bereite, was ich zum Mahl haben soll und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und nach diesem sollst du essen und trinken. Hat er etwa Dank für jenen Sklaven, weil er das ihm angeordnete tat? Ich meine nicht. So auch ihr, wenn ihr all das, was euch angeordnet war, getan habt, dann sollt ihr sagen, wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also hier ist die Geschichte von dem Mann, der hat einen Sklaven. Der Sklave ist auf dem Feld. Dann kommt der Mann mit dem Sklaven nach Hause und jetzt ist die Frage, wird jetzt der Chef, der Herr, zu seinem Sklaven sagen, komm Sklave, jetzt iss mit mir. Nein, sagt er nicht. Der Herr isst ohne den Sklaven. Der Herr sagt zum Sklaven so, Sklave, jetzt mach mir das Essen. Und dann isst der Herr und nachher kann der Sklave essen, was übrig ist. Ja, so war das damals, die Sitte. Ja. Und wird er ihm etwa Danke sagen? Oh, du hast gut gearbeitet, danke, dass du mir so viel geholfen hast auf dem Feld. Nein, das ist der Sklave, den Sklaven, den braucht man nicht Danke sagen, das ist ja der Sklave. So auch ihr, wenn ihr all das, was euch angeordnet war, getan habt, sagt, Herr, wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wenn man genau das tut, was man tun soll, was einem angeordnet wurde, dann sagt man, Herr, ich bin ein unnütze Sklave. Und wenn man mehr getan hat, als angeordnet wurde, wenn er sagt, geh raus und hol Wasser und füll mir die Badewanne mit Wasser. Und der Sklave tut das, geht raus und füllt die Badewanne mit Wasser. Aber er macht das Wasser noch warm. Und er macht alles bereit, dass es schön ist. Und dann kommt der Herr und sagt, oh, du hast ja noch mehr getan, als ich wollte. Du hast mir das Wasser warm gemacht und du hast alles so wunderbar hergerichtet für mich. Dann ist es ein nützlicher Sklave. Ja? Der hat mehr getan, als man erwartet hat. Ein sehr nützlicher Sklave. Dann freut sich der Herr. Wenn man die Mindestanforderungen erfüllt, dann ist man ein unnützer Sklave. Also einer, der einfach ein Sklave. Dann ist man halt einfach ein Sklave. Aber wenn man mehr tut, dann ist man ein guter Sklave. Wie der Sklave, der seinem Herrn Gewinn brachte. Und dann kommt der Herr zurück und dann sagt er, ei, du guter Sklave. Über weniges warst du treuer, über vieles werde ich dich setzen. Gott ist uns keinen Dank verpflichtet. Gott ist nicht einer, der uns danken muss. Wissen Sie, Danke sagen, heißt, dass ich mich dem unterstelle, dem ich Danke sage. Warum sagen wir zu den Kindern, Kind, sag Danke. Sag bitte und sag Danke. Warum bringen wir das den Kindern bei? Weil wir den Kindern Ehrfurcht beibringen, weil wir den Kindern beibringen, sie sind die Untergeordneten und sie empfangen aus Gnade, aus Geschenk unsere Gaben. Und sie haben zu danken dafür. Gott kommt nicht zu uns und sagt, oh, danke, danke. Gott ist uns nicht unterordnet. Wir haben keine Stelle in der Bibel, wo Gott zu den Menschen sagt, oh, danke, danke. Nein, Gott sagt nicht danke. Wir haben Stellen, wo Gott den Menschen lobt. Loben tut er ihn, aber danken tut er ihm nicht. Warum nicht? Weil Gott nicht untergeordnet ist. Gott ist nicht kleiner unter den Menschen. Deshalb dankt er nicht. Wir sind unter Gott, deshalb danken wir Gott. Und immer wieder danken wir ihm. Also durch Dank drücken wir unsere Unterordnung aus. Und wir sollen uns ja gegenseitig unterordnen, deshalb sagen wir auch gegenseitig Danke. Ein nützlicher Sklave ist einer, der seinem Herrn Gewinn bringt und mehr tut, was man von ihm erwartet. Und der letzte Punkt, achtens. Ein treuer Sklave Christi bekommt Lohn. Offenbarung, Kapitel 11, Vers 18. Die Völker, die Heiden, waren zornig und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden und die Zeit, den Lohn zu geben deinen Sklaven, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und die zu verderben, die die Erde verderbten. Also, Offenbarung 11, Vers 18 sagt ganz klar, spricht von einer Zeit, die kommt, um den Lohn zu geben den Sklaven, den Heiligen, Propheten und Knechten Gottes, denen, die den Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Eines Tages gibt es Lohn für die Sklaven. Bei ihnen steht vielleicht Knechte, aber das Wort ist hier im Griechischen Sklaven. Und dann Offenbarung 22, Vers 3. Offenbarung 22, Vers 3. Und jeder Fluch wird nicht mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Sklaven werden ihm dienen. Gottesdienst leisten, heißt das hier. Gottesdienst tun. Vers 4. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihrer Stirn sein. Und Nacht wird dort nicht sein. Und sie bedürfen keiner Lampe noch des Lichtes einer Sonne, weil der Herr Gott über ihnen leuchtet und sie werden herrschen wie Könige in alle Ewigkeit. Boah, was ist das für ein Lohn? Die Sklaven herrschen. Die Sklaven herrschen in alle Ewigkeit mit Christus. Wie wunderschön. Seine Sklaven werden ihm dienen. Der schönste Lohn, den wir haben können, ist, Gott zu dienen in Ewigkeit und mit ihm zu herrschen, zu regieren, heißt es. Wo, über wen? Ha ja, über die Engel, über die ganze riesengroße Schöpfung, über die ewige Schöpfung. Auch da ist der Herr Jesus unser Vorbild. Von Herrn Jesus lesen wir Philipper 2, Vers 7. Er nahm die Gestalt eines Sklaven an, er wurde den Menschen gleich. Und in der äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und er wurde gehorsam bis zum Tod an einem Kreuz. Darum erhöhte Gott ihn auch über die Maßen und gab ihm einen Namen, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen, derer im Himmel und derer auf der Erde und derer unter der Erde. Und jede Zunge das Bekenntnis zum Ausdruck bringe, dass Jesus Christus Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist was Wunderschönes, wenn der Herr, wie der Herr selber hier belohnt wird. Und so wird, wenn, so wie er belohnt wurde von Gott, so wird der Herr umso, genauso wird der Herr auch das Anliegen haben, seine Knechte zu belohnen. Nun, ich muss schließen, aber darf ich doch noch ein paar Schlusssätze sagen. Das sind jetzt 6 an der Zahl. Was kann ich tun? Was kann ich tun jetzt, so, um den Sack zusammenzuknüpfen? Was kann ich tun zu so einem Herrn, der mich so liebt? Ich habe hier das in 6 Punkte zusammengefasst. Erstens, stellen wir unseren Leib dem Herrn zur Verfügung. Sagen wir, Herr Jesus, mein Leib gehört ja dir, aber ich möchte ihn jetzt noch zusätzlich sagen, Herr, bitte nimm ihn hin und nimm ihn in deine Schule, in deinen Dienst. Nimm meine Zunge und nimm meine Augen und nimm meine Hände und nimm alles, was ich habe. Zweitens, deinen Gaben entsprechend. Jeder von uns hat eine Gnadengabe. Jeder kann etwas gut. Auch wenn er nur ganz kurz Christ ist. Jeder kann was gut. Setz dich ein. Fördere deine Gaben. Das ist wie mit den Muskeln. Die Muskeln, die werden stärker. Da gibt es einen, der kann schnell laufen. Ich habe gehört, da gibt es einen, der kann laufen die 100 Meter in 9,58 Sekunden. Ich habe das gibt's nicht, dachte ich. Das gibt's nicht. Aber da hab ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, wie der gelaufen ist. Der ist den anderen davon gelaufen, da schnallst du ab. Ich dachte, wieso kann man so schnell laufen? Wie hat er das geschafft? Der hat irgendwann einmal begonnen zum Laufen. Vielleicht war er 2 Jahre alt oder 1. Irgendwann hat er angefangen zu laufen, hat seine Muskeln verwendet. Und dann ist er größer geworden, hat immer wieder, ist er wahrscheinlich ein bisschen gelaufen, war immer irgendwo, wie die Kinder halt laufen. Ja? Aber da sind seine Muskeln gewachsen. Und hat eine ideale Größe natürlich auch und hat auch viel gegessen, aber nicht zu viel. Aber wurde stark, ja, und ist immer wieder gelaufen. Der hat trainiert. Der hat sich einfach eingesetzt und schließlich merkte er, oh, ich kann schnell laufen. Da ist er Wettläufe gelaufen, ja, und er hat gemerkt, ich bin schneller als die anderen. Und dann hat er weiter trainiert und dann wurde er noch schneller als die anderen. Und so ging es bis zu dem Tag im Jahr 209, dort, wo er diese 100 Meter gelaufen ist und der andere davon gelaufen ist. Der hat trainiert, aber er hatte auch eine Begabung. Es ist beides. Gott hat uns begabt mit geistlichen Gnadengaben. Und jetzt dürfen wir das einsetzen, trainieren, fördern. Und der Herr möchte uns gebrauchen. Der Herr will uns gebrauchen. Manchmal denken wir, ich kann das nicht. Ich kann nicht reden. Ich kann mich erinnern, ich war in der Schule und ich war damals 12 Jahre alt und ich sollte dort was vorlesen vor der Klasse. Und ich habe meine eigene Stimme gehört und ich stehe da mit dem Buch und ich habe da irgendwas gestottert und der Lehrer hat gesagt, so, ab jetzt wird der liebe Freund hier jede Stunde in Deutsch beginnen mit Lesen. Vor der ganzen Klasse. Oh, ich dachte, was wird das jetzt? Dann musste ich, es ging gar nicht, war gar nicht lange, es war 5-6 Mal, da habe ich vorbereitet und habe ich gelesen, 2 Minuten vor der Klasse. Nach 5-6 Mal konnte ich lesen vor der Klasse, ohne Stottern. Ich bin so dankbar für den Lehrer. Er hat gesagt, so, das wird jetzt trainiert. Ja. Also, trainieren wir, stellen wir uns dem Herrn zur Verfügung. Drittens, lerne gehorchen. Lerne gehorchen. Das lernt man in der Kinderstunde, nein, im Kinderzimmer und in der Küche Und im Haus, da lernt man gehorchen. Und da wird man älter und da lernt man weiter gehorchen. Lerne gehorchen. Zuerst den Eltern und dann lernst du Gott gehorchen. Die Eltern sind ja wie Gott für die Kinder. Und nachher ist man selber erwachsen und dann hat man Gott und dann lernt man Gott gehorchen. Lern gehorchen. Der Herr wird dich gebrauchen zu deiner Frucht durch dich und zur Ehre für ihn. Viertens, gib auf, was dich hindert, dem Herrn zu dienen. Gib alles auf, was dich hindert. Es gibt ein paar Bremsschuhe. Zieh die Bremsschuhe aus, wirf sie weg. Und nimm die Laufschuhe. Das heißt, gib auf, was dich hindert. Ich habe hier notiert, Soldaten im Krieg reißen die Rückzugsbrücke ab. Niemals zurück. Es ist nichts übrig geblieben, zu dem wir zurückkehren können. Die Soldaten werden in den Krieg geschickt, sie müssen über die Brücke, die Rückzugsbrücke wird abgebrochen, sie können nicht mehr zurück, es geht nur noch vorwärts. Es gibt nur noch den Schritt nach vorne. Wir haben nur noch den Herrn. Wir dürfen die Hand nicht vom Pflug lassen, während wir unseren Schweiß abwischen, sagt Watchman Nee. Jeder Gläubige muss sich vor dem Herrn selber klar werden, was das für ihn persönlich bedeutet. Kein Zurück ins alte Leben und nimm alles, was dich hindert und tu es weg. Fünftens, kauf die Zeit aus. Die Zeit ist kurz. Frag die alten Leute. Die Zeit ist kurz. Ihr seid jung. Ihr denkt, das Leben ist lang, oder? Meint ihr, das Leben ist lang? Ich sage euch, das Leben ist nicht lang. Und ich bin schon mittendrin. Aber ich weiß, es ist nicht lang. Ich war einmal so schockiert. Ich dachte, was, mein Leben ist schon aus. Fast aus. Ich war so schockiert, ich hatte so viele Pläne für mein Leben. Und dann merke ich, Moment mal, jetzt rechne mal. Also 50 Jahre hast du nicht mehr. Die kannst du schon wegtun. 40 wahrscheinlich auch nicht mehr. Und 30, ja, wer weiß. Und 20, hoffentlich. Und 10, ja, oder vielleicht nur noch eins. Kauf die Zeit aus. Setz die Prioritäten richtig. Gott an die erste Stelle. Ewiges vor dem Zeitlichen. Geistliches vor dem Körperlichen, Menschen vor Dingen, Stille vor Betrieb, Wichtiges vor dem Dringlichen. Setz die Prioritäten richtig, kauf die Zeit aus. Die muss man kaufen, da muss man was anderes dran geben. Du kannst wählen, wie soll ich die Zeit jetzt verwenden? Mit nichts tun oder soll ich sie füllen mit Dingen, wo ich sage, Herr Jesus, hier bin ich. Jetzt möchte ich von dir gebraucht werden. Kauf die Zeit aus. Sechstens, bleib im Wort Gottes. Bleib im Wort Gottes und pflege eine enge Beziehung zu dem Herrn. Alle Menschen in dieser Welt, die dem Herrn gedient haben, waren Menschen des Gebetes und des Wortes Gottes. Alle Menschen der Kirchengeschichte, die dem Herrn gedient haben, fruchtbar gedient haben, waren Menschen des Gebetes und des Wortes Gottes. Alle Menschen in der Bibel, die der Herr verwenden konnte, waren Menschen, die eine enge Beziehung zu Gott pflegten und auf ihn horchten. Und wenn du Sünde hast, bekenne die Sünde schnell und mach sofort reine Sache. Und der Herr wird dich segnen und wird uns segnen, jeden von uns. Mit diesen Worten möchte ich Sie gerne dem Herrn Jesus anbefehlen und nochmals danken auch für die Zeit miteinander. Wollen wir noch beten? Stehen wir dazu auf.